Es ist der 1. Januar 1962. Wir sind in London. In einem Büro von dem Musiklabel Decca Records, da sitzt Dick Rowe. Der kommt an diesem Tag zur Arbeit, er sitzt entspannt da, vielleicht ist er noch ein bisschen übermüdet, denn es ist ja der 1. Januar und da ist man morgens eben ein bisschen übermüdet. Neujahr war damals noch kein Feiertag 1962, deshalb arbeitet er an diesem Tag. Und Dick Rowe ist der Leiter der Abteilung für die Künstler und für die Musikaufnahmen bei diesem Musiklabel. Und an diesem 1. Januar kamen ein paar junge Musiker aus Liverpool zu ihm ins Studio. 4 Stück mit teils etwas gewöhnungsbedürftigen Frisuren. Die sind das erste Mal überhaupt in einem Tonstudio und sind deshalb auch ein bisschen aufgeregt. Und die sind da und nehmen in einer Stunde 15 Lieder auf. Also ganz schön viel in einer Stunde geschafft. Das wird aufgenommen und dann ist Dick Rowe dran. Er hört sich nämlich das alles, was die da aufgenommen haben, nochmal an.
Love, love, love me do. Ja, oh je. Irgendwie, das beeindruckt mich gar nicht. Und in den Typen, ehrlich gesagt, sehe ich auch keine Zukunft. Auch wenn sie ganz nett daherkommen, so wirklich das Zeug zum großen Durchbruch, das haben die ganz bestimmt nicht. Die können gleich wieder einpacken und nach Liverpool zurückfahren. Die nehmen wir nämlich nicht. Und überhaupt, was ist das für ein Name? Der Beatles. Was soll das denn?
Wenn man den Dick Rowe so reden hört, dann möchte man ihm eigentlich in sein Büro zurufen, was? Bist du verrückt? Du lehnst die Beatles ab, schickst die wieder zurück nach Liverpool, das sind doch die Beatles. Die kann man doch nicht einfach ablehnen. Hast du denn keine Ahnung von dem, was du da tust?
Hey, wenn hier eine Ahnung hat, dann bin das wohl ich. Auf meine Instinkte kommt es nämlich immer an. Hier. Und wenn einer Erfolg haben wird, dann weiß ich das.
Aber die Beatles, die kannst du doch nicht einfach so verwerfen. Also das spricht doch völlig dagegen.
Naja, es ist doch mein Job hier, zu sagen, wer bleiben darf und wer nicht. Und nur die, in denen ich das Potenzial sehe, die nehmen wir als Plattenlabel, die ganz groß werden können. Und ganz ehrlich, diese 4 Buben, daraus wird nichts. Deswegen, die Entscheidung ist klar. Abgelehnt.
Wirklich? Sag mal, siehst du denn nicht, dass aus diesen 4 Pilzköpfen die Basis wird für das, was musikalisch an Entwicklung dann sich über Jahrzehnte weiterziehen wird in den kommenden Jahren und Jahrzehnten? Das verändert alles. Die haben weltweiten Einfluss auf die Musikszene.
Ach, so ein Käse. Die Gitarrengruppen sind doch gerade eh auf dem absteigenden Ast. Also, die Musik ist aus der Mode. Keine Chance. Die bringen es nicht weit. Frohes neues Jahr, 1962.
Na, ob das so ein frohes neues Jahr 62 für diesen Dick Rowe werden wird, wahrscheinlich eher nicht. Denn in diesem Jahr 1962 passiert es ein paar Monate später, nämlich im Juni, dass die Beatles dann einen Vertrag unterschreiben, aber natürlich woanders. Bei Parlophone unterschreiben sie und bringen dann auch zügig ein Album nach dem anderen heraus. Vielleicht haben manche von euch sogar noch ein paar Alben von den Beatles von damals in den Schränken stehen. Es kam nämlich viel. Schon nach 3 Jahren haben die ihr 5. Album produziert gehabt. Das schafft heute kaum jemand so schnell, so viele Alben rauszubringen. Und das ist das Album Help gewesen. Da kennt man auf jeden Fall das Lied. Sofort auf die Nummer 1 gegangen, das Album. Schon nach weniger Zeit waren die Beatles so erfolgreich wie kaum jemand vor ihnen. Und man muss gar nicht alles aufzählen, um den Erfolg der Beatles hier abzubilden. Ihr kennt das alles, diese Geschichte. Von Dick Rowe am Neujahrstag 1962 verworfen, sind sie zu einem Grundstein der Pop- und Rockmusik geworden. Und zwar nicht nur damals in der Zeit, als sie selber die Musik gemacht haben, sondern letztlich ist auch vieles von dem, was heute musikalisch so läuft, was da produziert wird, was sich entwickelt hat, hat sich an ihren Stil angelehnt. Da lag der Dick Rowe wohl einfach daneben. Er hat sie weggelegt, hat sie abgelehnt. Weg mit dem hat man auch über Jesus gesagt. Den hat man auch abgelehnt. Über den, der letztlich der Befreier geworden ist, den Überwinder, der den Grundstein gelegt hat für ein ganz neues Leben, der die Rechtfertigung aus Gnade für uns Menschen gebracht hat, der für alle Menschen, nicht nur für die Juden, wir haben es gerade vorhin in der Schriftlesung gehört, für alle Menschen das Heil gebracht hat, der die Ewigkeit für uns geöffnet hat. Der das gemacht hat, ist anfangs auch abgelehnt worden, verworfen worden. Und man möchte denen damals, die ihn verworfen haben, eigentlich zurufen von heute und denkt, sag mal, wie könnt ihr denn nur? Habt ihr nicht gesehen, was da passiert? Seht ihr nicht, für was er die Basis gelegt hat? Wie könnt ihr denn nur ablehnen und verwerfen? Wir können es heute nicht mehr zurufen, aber Jesus hat es denen damals auch schon deutlich gemacht, dass das Verwerfen nicht das ist, was eigentlich die richtige Entscheidung wäre. Nehme ich mit diesem Bild, das uns ein bisschen durch diese Predigt begleitet, vom Eckstein. Man hat das Bild gekannt, den Psalm 118 hat man damals auch schon gebetet, den hat man auswendig gekannt und da kannte man dieses Zitat auch. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden, vom Herrn ist das geschehen und es ist ein Wunder vor unseren Augen. Das Ecksteinbild kommt in anderen alttestamentlichen Texten auch noch vor, in Jesaja 28 zum Beispiel oder in Zacharja 10. Das war damals durchaus bekannt. Der Eckstein ist ein Symbol, ein wichtiges Bild, denn der Eckstein ist das Wichtigste, der wichtigste Stein im Haus gewesen, so wie man damals Häuser gebaut hat. Da war der Eckstein, hat eine besondere Rolle gehabt, nicht nur bei Häusern, auch manchmal bei Tempelbauten oder bei Brücken oder bei anderen Gebäuden, war der Eckstein der, der das Ganze getragen hat, der dem Stabilität gegeben hat, an dem sich alles orientiert hat. An dem haben sich die anderen Steine ausgerichtet, ein bisschen so wie man es an dem Bild sieht, die man dann dazu legt. Der Eckstein hat vorgegeben, in welchem Winkel das passiert, welche Linien dann sich durchs Haus ziehen. Es war der wichtigste Stein. Und deshalb nennt man ihn im Hebräischen auch so ein bisschen das Haupt der Ecke oder den Kopf des Hauses, könnte man es auch übersetzen. Der Eckstein ist der Hauptstein, der, an dem sich alles orientiert. Und wenn jetzt ein Stein, den die Bauarbeiter eigentlich schon weggeworfen haben, verworfen haben, und das heißt wirklich auch aussortiert haben, den man nicht haben wollte, wenn der zum Eckstein wird, dann ist klar, die Bauleute, von denen da geredet wird, die haben das falsch eingeschätzt. Die haben das nicht gesehen. Sie haben nicht erkannt, wie wichtig er sein wird. Sie haben einen Fehler gemacht mit dem Verwerfen. So ähnlich wie das Dick Rowe gemacht hat, als er die Beatles abgelehnt hat. Da hat er es nicht erkannt, was da drin steckt. Jesus hat den frommen Juden damals dieses Bild vorgehalten. Er hat es ihnen gesagt. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Womöglich haben die frommen Juden damals dieses Bild, das kannten sie ja, und das haben sie ja auch schon, wie gesagt, schon oft selbst gebetet. Womöglich haben sie das Bild aus dem Alten Testament vom verworfenen Stein, der so entscheidend werden wird, so verstanden, dass das Verworfene das Volk Israel ist. Also, dass es ja immer wieder verworfen wird und auch wieder abgelehnt wird und dann aber irgendwann zu großer Bedeutung kommen wird. Dann liest man diesen Vers natürlich gerne, wenn man den so liest. Der Stein, der verworfen worden ist, wird zum Eckstein werden, wird der wichtigste werden. Aber jetzt gibt Jesus den frommen Juden da in diesem Zitat eine andere Rolle, denn er sagt ihnen jetzt, ihr seid die Bauleute. Ihr seid die, die diesen Stein wegwerfen. Und auf einmal wird aus diesem alttestamentlichen Bild für die frommen Juden damals eine Kritik. Weil sie jetzt die sind, die den Fehler machen, die nicht erkennen, welches Potenzial dieser Stein hat. Und dass sie das auch wirklich verstehen, legt Jesus gleich noch ein Gleichnis dazu. Er hat es ja öfter so gemacht, dass er Gleichnisse verwendet hat, Bilder aus dem Alltag, Geschichten, die er erfunden hat, um Dinge klar zu machen, möglichst deutlich und verständlich zu machen. Da war er ja groß drin. Jesus war ein großer Geschichtenerzähler, bin ich überzeugt. Und deshalb kennen wir diese Gleichnisse ja auch, mit denen er was deutlich machen konnte. Meistens kennen wir die Gleichnisse von den Schäfchen zum Beispiel oder vom Weizen, der wächst. Wir kennen die Gleichnisse von Festmählern und auch vom Fundament von Häusern spricht er mal, was das Leben stabil macht. In diesem Fall sagt er ein Gleichnis, das ein bisschen zur härteren Sorte gehört. Das ist im Prinzip ein Krimi in Kurzform oder man könnte auch sagen ein Thriller, wenn man da mal hinhört, was da alles passiert. Denn es geht in diesem Gleichnis um Mord und Totschlag. Eine Geschichte, die Jesus erfunden hat, um was deutlich zu machen. Deshalb seid ihr drauf gefasst, da geht's gleich zur Sache in dem, was Jesus da uns vorlegt. Und auch da in dieser Geschichte geht's drum, um den, der verworfen wird. Jesus erzählt in seinem Gleichnis von einem Weinberg. Er nimmt dieses Bild vom Weinberg und die Tora-Kenner damals haben das sofort verstanden, was das bedeutet. Denn auch schon aus der alttestamentlichen Tradition, da war der Weinberg das Bild für das Land, das Gott den Israeliten übergeben hat. Das, was Gott ihnen als Volk Israel übergibt und was sie wie Pächter verwalten dürfen. Im Jesaja 55 zum Beispiel gibt es dieses Bild schon mal und deshalb hören die auch gleich mit diesen Ohren hin, dass sie genau wissen, wer der Weinbergbesitzer ist in diesem Gleichnis und wer die Pächter sind. Das ist ihnen völlig klar. Sie sind die, die verwalten, was Gott ihnen anvertraut hat. Und deshalb ist ihnen auch klar, welche Rolle ihnen jetzt Jesus in diesem Gleichnis zuschreibt. Und jetzt hören wir uns diese gruselige Geschichte an. Markus 12 steht die, die ist heute unser Predigtext, die Verse 1 bis 12. Und er fing an, zu ihnen in Gleichnissen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs nähme. Dann nahmen sie ihn, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht, dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte einen anderen, den töteten sie. Und viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen, den geliebten Sohn. Den sandte er als letzten zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, dies ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen und fürchteten sich doch vor dem Volk, denn sie verstanden, dass er auf sie hin dieses Gleichnis gesagt hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon. Keine leichte Kost, was Jesus da so erfindet als Geschichte, was er ihnen da so zumutet. Auch für uns heute keine ganz so leichte Kost, was er uns da vorlegt. Und trotzdem möchte ich uns zwei Punkte daraus hervorheben und für uns heute mitgeben. Weil wir ja drauf schauen in diesen Wochen, wofür steht das Kreuz? Und da können wir eins auch entdecken, das Kreuz steht in dieser Geschichte und auch, wenn wir es immer wieder sehen und uns vor Augen halten, dafür, dass Jesus abgelehnt wird, dass er verworfen wird. Dafür steht das Kreuz. Wir sehen im Kreuz, wenn wir aufs Kreuz blicken, ein bildliches Zeichen dafür, wie weit es geht, die Ablehnung, die Jesus aushalten muss, die Verwerfung. Dass damals die religiösen Autoritäten und die staatlichen Machthaber miteinander das so weit getrieben haben, dass sie ihn loshaben wollten und es sogar dazu geführt hat, dass sie ihn dann letztlich umgebracht haben, dass sie ihn ans Kreuz geschlagen haben. Die Verwerfung des Sohnes Gottes steht am Ende des Passionsgeschehens, so wie es im Gleichnis auch ist, wo der Sohn am Ende umgebracht wird. Das Kreuz als Zeichen der Verwerfung Jesu. Liebe Gemeinde, wenn wir auf das Kreuz schauen, wenn wir heute auf das Kreuz schauen, dann ist es nicht nur die Erinnerung an eine Geschichte im alten Jerusalem von vor 2000 Jahren, denn Jesus wird auch heute verworfen. Das ist eigentlich ganz aktuell, wenn wir auf das Kreuz schauen. Er wird auch heute abgelehnt, vielfach. Es ist ja in dieser Geschichte etwas seltsam, dass die Pächter von dem Weinberg, nachdem sie schon viele andere vorher abgelehnt haben, manche auch getötet haben, manche verspottet haben, dann denken, jetzt kommt der Sohn und vor dem eben nicht Respekt haben, die Autorität des Sohnes nicht achten, wie es ja eigentlich gedacht wäre oder wie es eigentlich der Weinbergbesitzer erwartet hätte, sondern sie denken, wenn wir den Sohn umbringen, den Erben, dann erben wir das Ganze. Ist eigentlich eine verrückte Idee, denn das passiert ja nicht. Der Weinbergbesitzer gibt es dann halt anderen. Aber die meinen doch tatsächlich, dass wenn sie den Sohn umbringen, dass dann der Weinberg ihr Besitz wird, weil er der Erbe ist. So ähnliche Gedanken gibt es heute manchmal auch. Es gibt auch heute weit verbreitete Meinung, dass man das Heil oder den ewigen Frieden bekommt, indem man den Gottessohn ablehnt. Das ist eigentlich eine verrückte Vorstellung, dass man meint, man muss Gott loswerden oder Jesus loswerden, ihn verwerfen, um das Heil zu finden, um glücklich zu werden, um zufrieden zu sein, um Frieden in der Welt zu schaffen. Genau so geht es nämlich nicht. Jesus wird verworfen, ganz besonders in unserer aufgeklärten Gesellschaft, wo man so viel auf den eigenen Verstand und die eigenen Möglichkeiten setzt. Da verwirft man ihn ganz besonders. Da hält man ihn für überholt, vielleicht für radikal. da bauen die akademischen Eliten auf die menschliche Vernunft und lehnen dann die Worte Jesu ab. Und zwar ganz systematisch. Da wird dann hinterfragt, ob das Jesus wirklich so gesagt hat oder ob er es nicht ganz anders gemeint hat, ob das alles wirklich so war und so weiter. Da wird die Botschaft Jesu in Frage gestellt. Gerade an Universitäten passiert es ganz systematisch, dass er abgelehnt wird. Oder zumindest, dass Jesus als naiv betrachtet wird, der Glaube an ihn, oder als gefährlich. Auch so wird es in den Medien ein bisschen transportiert. Glaube, ja, wer möchte, aber es braucht man ja eigentlich nimmer heutzutage. Die Ablehnung ist schon in unserer Gesellschaft präsent. Und es führt dann auch dazu, dass man dann in öffentlichen Einrichtungen, zum Beispiel wie jetzt in Gerichtssälen oder Parlamenten, wo früher noch Kreuze als Zeichen aufgehängt waren, diese immer mehr abnimmt. Vielleicht erinnert ihr euch, vor ein paar Jahren war das eine große Diskussion, wo es um Kreuze in Gerichtssälen ging. Diese Woche übrigens auch wieder, habe ich auch wieder gelesen, dass in einem Gerichtssaal mal extra das Kreuz abgehängt hat für eine Verhandlung. Das ist die Folge. Wenn man Jesus ablehnt, dann ist natürlich klar, dann hängt man diese Kreuze auch ab. Man will es nicht mehr sehen. Man setzt auf anderes. Oder man könnte sich heute kaum noch vorstellen, überhaupt sich zu denken, dass man in Schulräumen Kreuze aufhängt. Das ist heute eigentlich fast, das kann man fast nicht mehr sagen oder denken, dass man das, das war vor ein paar Jahren noch ganz gang und gäbe, dass in Schulräumen Kreuze hingen, ist mittlerweile schon eigentlich abgeschafft. So passiert es in unserer Gesellschaft, dass man ja Jesus verdrängt. Viele meinen, es sei doch egal, was man glaubt oder ob man überhaupt was glaubt, weil das, was man glaubt, ja sowieso nur denjenigen betrifft, der glaubt. Ist ja alles individuell. Und das, was man glaubt, ist eigentlich dabei gar nicht so wichtig. So ist es, dass für viele Menschen Jesus in ihrem Leben kaum noch eine Rolle spielt. Und auch in den Kirchen ist es ja so, dass viele in den Kirchen sagen, dass sie gar nicht daran glauben, dass Jesus für ihre Schuld ans Kreuz gegangen ist oder ihre Schuld da gesühnt hat. Auch das ist gar nicht mehr so die allgemeine Meinung oder dass man durch die Auferstehung Jesu den Weg in die Ewigkeit eröffnet hat. Das ist nicht mehr für alle so selbstverständlich. Für all das steht das Kreuz. Eben auch als Bild der Ablehnung, der Verwerfung. Der Sohn Gottes wird verworfen. Ich habe mir überlegt, wie wäre es eigentlich, wenn man heute Jesus umbringen könnte? Ob es dann Leute gäbe, die so weit gehen würden und das vielleicht auch nochmal machen wollen würden? Ich könnte mir vorstellen, zumindest in manchen Teilen der Welt, also in radikalen Regimen, hinduistische Regime zum Beispiel, in Indien oder in muslimischen Regimen, islamistischen oder auch anderen atheistisch geprägten Regimen, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es Leute gibt, die so weit gehen würden und auch heute noch sagen würden, ja, Verwerfung Jesu geht für mich bis ans Äußerste. Jetzt will ich bei der ganzen Sache nicht so in diese Rolle verfallen, wie es die Pharisäer damals wahrscheinlich getan haben, dass wir uns selber bemitleiden als das Gottesvolk, das immer kleiner wird und immer schwächer wird und verworfen wird vielleicht auch oder sich zumindest so fühlt. In Deutschland trauen wir, dass es mittlerweile weniger als die Hälfte Mitglieder in den Kirchen sind und das kann man ja irgendwie auch traurig machen, aber auf der anderen Seite fände ich es zu schwach, wenn man einfach sagt, ja, das ist jetzt schade und wir hoffen darauf, dass wir selber wieder als Eckstein erkannt werden. Darum geht es nicht, sondern mir geht es darum, dass Jesus verworfen werden soll, dass er der ist, der abgelehnt worden ist. Dafür steht das Kreuz. Ablehnung gehört damals schon zu seiner Sendung dazu und auch heute, wo Christus verkündigt wird, gehört es mit dazu, dass Jesus durchaus auch abgelehnt wird. Das ist ein Ding, wofür das Kreuz steht, eine Sache, die wir am Kreuz ablesen können, dass eben auch er abgelehnt wird, so wie es damals war, er auch heute Gegner findet, die ihn ablehnen. Das ist mal das eine. Aber der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. So heißt es in diesem Vers. Und das ist der wichtige Teil von diesem Vers. Gott, der Herr, hat den sie alle verworfen haben und sogar so weit, dass sie ihn ans Kreuz geschlagen haben, zum Eckstein gemacht. Jesus ist, obwohl er abgelehnt worden ist, so bedeutend wie der Eckstein, das beim Hausbau ist. Er ist der, an dem sich alles orientiert. Auch wenn man es ihm damals nicht zugetraut hat. Gott hat es dafür gesorgt, so heißt es ja, vom Herrn ist das geschehen, es ist ein Wunder vor unseren Augen. Und wenn man so ein bisschen in die Geschichte schaut, seit Jesus bis heute, dann kann man sich wirklich wundern, welchen Einfluss, welche Bedeutung Jesus für unsere Zeit, für unsere Gesellschaft auch heute hat, trotz aller Ablehnung, trotz allen Versuchen, ihm aus dem Weg zu gehen. Ich würde sagen, wenn man die Augen ein bisschen aufmacht, dann erkennt man auch heute in unserer Gesellschaft, man nennt die ja noch christlich geprägt, aber egal, ob man das gut findet oder nicht, Man entdeckt ganz viel an Prägung durch Jesus Christus in unserem Alltag, in unserer Gesellschaft. Er ist der Grundstein für vieles, was für uns heute so normal ist, dass manche das vielleicht sogar schon für Naturgesetz halten. Aber es ist tatsächlich ein Grund, sind Dinge, an denen man dieses erkennen kann, dass Jesus der Eckstein ist. Ich mache mal ein paar Beispiele. Wir sind uns heute in der Welt in großen Teilen einig, dass man nicht mit Gewalt ausfechten soll, wer mächtig sein darf und wer nicht. Es gibt immer ein paar, die es anders sehen. Aber in großen Teilen der Welt ist man sich einig, dass es andere Wege geben muss, als das mit Gewalt zu machen. Der Stärkere, der ist, der die Macht an sich reißen darf. Da hat sich was getan. Christus als der Eckstein, der was bewirkt hat. Heutzutage ist es kein abwegiger Gedanke mehr, dass man seinen Nächsten lieben soll in der Welt, dass man für andere da ist, dass man Verantwortung füreinander hat, dass man anderen Gutes tun kann. Ist gar nichts so Außergewöhnliches mehr, wie es vielleicht schon früher in anderen Kulturen war. Ist normaler geworden. Der Eckstein Jesus, der sichtbar wird. Dass man vielleicht sogar einen Feind lieben kann, dass man vertrauensvoll in Miteinander aufbaut. Das sind Linien, die der Eckstein Jesus vorgezeichnet hat und die bis heute in unser Leben hineinreichen. Oder dass jeder Einzelne einen Wert hat und jeder Einzelne gesehen wird, auch von Gott gesehen wird. Nicht nur als Teil von einem Volk oder von einer Gesellschaft, sondern jeder Einzelne wirklich vor Gott angesehen ist. Das ist, was das Jesus vorgelebt hat und gezeigt hat, dass er in die Welt gebracht hat so richtig und das bis heute erlebbar ist. Dass Gott auch barmherzig sein kann und nicht nur Rechtfertigung fordert, nicht nur straft, sondern dass er befreit aus Schuld. Dass man sich Befreiung nicht nur selber erarbeiten muss, sondern dass man sich Befreiung zusprechen lässt. Dass man von Gott freigesprochen wird. Das ist was Christus in die Welt gebracht hat und was heute für viele ein ganz normaler Gedanke ist. Der Eckstein, auf den wir aufgebaut haben. Dass wir für alle Völker und nicht nur für Einzelne, wie wir es in der Schriftlesung gehört haben, für alle Völker Heil und Frieden wünschen. Auch das ist was, wo man den Eckstein Gottes drin sehen kann, in dem wie heute die Welt funktioniert. Oder dass Schwächere Unterstützung bekommen sollen, dass Stärkere verantwortlich sind, auch Schwächere mitzutragen, ist ein Gedanke, den Christus in die Welt gebracht hat, der auf ihm aufbaut und bis heute erlebbar ist. Dass Frauen nicht weniger wert sind wie Männer und so weiter. Ich könnte noch einiges andere aufzählen, wo an alles Dinge, an denen man erkennen kann, dass Christus der Eckstein ist, obwohl man ihn verworfen hat und obwohl man ihn heute manchmal auch noch verwerfen wollen würde. Er ist der Eckstein, weil Gott ihn zum Eckstein gemacht hat. Das ist ein Wunder vor unseren Augen, aber dieses Wunder können wir sehen, wenn wir hinschauen und wenn wir ihn entdecken und das, wo wir auf ihn aufbauen. Und für uns als Christen ist natürlich ganz besonders deutlich, denn der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist für uns zum Eckstein geworden als Grund unserer Gemeinschaft. Wir wären wahrscheinlich heute Morgen nicht hier beieinander und würden nicht Gottesdienst feiern, wenn es diesen Grund nicht gäbe. Er ist der uns verbindet. Das ist auch was ein Eckstein macht. Das sieht man ja vielleicht auf dem Bild auch ganz schön. Ein Eckstein ist deshalb auch Eckstein, weil da verschiedene Mauern, verschiedene Richtungen zusammenkommen, manchmal auch Dinge, die in ganz unterschiedliche Richtungen laufen, streben, voneinander wegstreben, die kommen in diesem Eckstein zusammen. Deshalb ist er auch am Eck immer gesetzt. Und so ist bei uns in der Gemeinde auch, dass ganz unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Geschichten, unterschiedliche Strömungen und auch geistliche, unterschiedliche Richtungen zusammenkommen, wo Christus der Eckstein ist. Alles das kann man sehen, wenn man hinschaut. Und deshalb, liebe Gemeinde, ist mir das heute so wichtig, dass wir eben nicht nur auf das schauen, wo Jesus verworfen wird. Das dürfen wir schon auch in den Blick nehmen und das zeigt uns das Kreuz auch. Aber dass wir auch entdecken, dass trotzdem aus diesem Verworfenen Gott den Eckstein gemacht hat. Auch für uns und sogar für unser ganz persönliches Leben. Wenn du nämlich selber mal Jesus enttäuscht hast vielleicht, vernachlässigt hast oder sogar ihn verworfen oder abgelehnt hast, dann darfst du trotzdem wissen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden, auch in deinem Leben ist er der Stein, auf den du alles andere aufbauen darfst. Er ist der, an den du alles andere anlehnen darfst, womit du dein Leben gestaltest. Er ist der, der allem anderen Stabilität gibt und Halt gibt. Deshalb hat Gott ihn zum Eckstein gemacht. Und das wünsche ich uns, dass wir das heute sehen können, dass wir das glauben können und auch in dieser Zeit entdecken, neben allem, wo man traurig sein kann über die Verwerfungen, trotzdem entdecken, wo er Eckstein ist. Auch dafür steht das Kreuz. Gott hat ihn zum Eckstein gemacht. Und wenn wir das sehen, dann blicken wir anders in die Zukunft, dann blicken wir anders auf das, was kommt und auch auf das, was unsere Aufgaben sind. Dann werden wir eben nicht verzweifeln. Man könnte sonst ziemlich verzweifeln, wenn man die Welt guckt und sagt, oh je, der Einfluss wird immer kleiner vielleicht, ob das so ist, sei noch in Frage gestellt, aber zumindest wirkt so, als ob der Einfluss Jesu auf jeden Fall immer mehr schwindet. Da könnte man tatsächlich verzweifeln, wenn man nur das sehen würde, nur die Verwerfungen sehen würde. Aber wir dürfen auch sehen, dass aus dem Verworfenen der Eckstein gemacht worden ist von Gott. Und wo wir das sehen, da blicken wir anders in die Zukunft, weil wir wissen, dass er der Eckstein auch sein wird, künftig. Bei allem, was so unsicher ist, bei allem, was ins Wanken geraten ist in unserer Gesellschaft oder in unserem Leben, dürfen wir uns verlassen auf diesen Eckstein, der Halt gibt, auf dem er aufbauen kann. Mit diesem Blick kriegen wir einen zuversichtlichen Blick für das, was kommt. Deshalb zum Schluss, wenn wir sehen, dass Jesus der Eckstein ist, dann lehnen wir unser Leben daran und dann werden wir auch unser Zeugnis daran anlehnen. Dann werden wir selber, so haben wir es vorher in der Schriftlesung gehört, wie Steine, die auf diesen Grund aufgebaut werden und dann zu einem großen Tempel zusammengebaut werden. Wir werden an dieser Welt mitbauen. Unser Leben wird Teil sein, wie ein Stein. Aber wenn der sich anlehnt an den Eckstein, dann wird er Stabilität bringen fürs große Ganze. Dann wird er Orientierung bringen, auch für alle anderen. Dann gibt es Sicherheit. Und genau das dürfen wir tun. Das können wir nicht aus uns selber raus. Wir sind nur kleine Steinchen, die das nicht können. Aber wir können es, indem wir uns anlehnen an den Eckstein. Auf ihn dürfen wir sehen. Auf ihn dürfen wir vertrauen. In Christus liegt unser ganzer Halt. Für uns und auch für andere. Amen.